Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
Und Michael Dietz.
Ja, guten Tag zusammen. Ja,
schönen guten Tag.
Und wir haben heute einen Special Guest.
Ja.
Ein Spezialgast, wenn man das auf Deutsch sagen würde. Und Jochen, du stellst ihn uns heute vor und machst ein bisschen Showtreppe.
Es ist natürlich eine sehr dünne Showtreppe, weil, wie gesagt, ihr wisst ja schon, wer zu Gast ist, weil ihr es ja auf der Beschriftung der Folge gesehen habt. Aber ich will es mal kurz erklären. Dass dieser Mann in einer Stadt mit uns wohnt, ist eigentlich ein Wunder. Denn er kommt aus Kanada. Er hat unter anderem in Paris und Berlin schon gewohnt und ist vor allem Musiker, den es irgendwie nach Köln verschlagen hat. Musikalisch erkläre ich es mal kurz so. Der Herr ist ausgebildeter Pianist. Der Herr hat aber einen großen Hang zur Popmusik, hat auch schon mal Hip-Hop-Musik gemacht, hat ein Techno-Album und ein Elektro-Album mit jemandem wie Boys Noise gemacht. Er hat ein Album mit Jarvis Cocker von Pulp aufgenommen, den er übrigens, glaube ich, sogar in Paris kennengelernt hat, wenn ich mich nicht irre. Der Herr hat einen Grammy zu Hause stehen, weil er den gewonnen hat mit Random Access Memories von Daft Punk. An dem Album hat er mitgewirkt, er hat mit Künstlern wie Feist und so gearbeitet, also ein durch und durch wunderbarer Musiker, dessen Musik mich persönlich, um es mal kurz zu sagen, sehr berührt und die ich sehr toll finde, der aber auch Kölner ist und es einfach nicht unterlassen konnte, hier heute Abend hierher zu kommen und mit uns über eine Stadt zu reden, in der er schon lange gelebt hat. Wir freuen uns sehr, Chili Gonzales ist da, hallo.
Guten Abend, es ist mein erstes Besuch nach Neu-Ehrenfeld hier in Köln.
Das ist ein Stadtteil bei uns in Köln. Und du wohnst so ein bisschen Innenstadt eigentlich in Köln.
Genau, am Neustadt Süd,
Neustadt
Rathenauplatz.
Also wenn ihr in Köln unterwegs seid.
Ich repräsentiere Rathenauplatz.
Ja, präsent. Dann könnt ihr im Winken.
Rathenauplatz für immer, ich habe ein Rathenauplatz-Tattoo.
Auf welchem Körperteil?
What do you think?
Das ist ein langes Wort.
Oberschenkel.
Um es kurz zu erklären, ich finde es ganz toll, dass Chili, du heute, oder Gonzo, du heute Abend versuchst, Deutsch mit uns zu sprechen. Weil
aber mit meinem französischen Akzent. Kleiner Hinweis für unser Thema heute.
Paris.
Ja, Paris.
Paris.
Du kommst ja, glaube ich, sogar aus der französischen Seite Kanadas, ne?
Ja, und aber mein französischer Akzent kommt. Das war unbewusst, aber wenn ich habe meine erste deutsche Stunde gehabt in Berlin, in die Volkshochschule in 1998, der erste Satz war, wie geht es dir? Und ich hatte eine unconscious Wahl zu machen. Sagen wie eine American, wie geht es dir? Ein bisschen wie George W. Bush. Oder, wie geht es dir? Und ja, das war unconscious, aber ich habe bemerkt, dass die Leute sagen, sie finden einen französischen Akzent charmant. Oder mindestens mehr charmant als amerikanischer Akzent.
Ich denke, in diesem Raum sind sich da alle einig.
Also ich sage da gar nichts gegen. Nee, das klingt natürlich fantastisch. Ein französischer Akzent. Natürlich ist das cooler als George W. Bush.
Ja, sehr, sehr schön.
Und das macht ein bisschen mehr weich.
Ja.
Weil wenn man kann Kritiken der deutschen Sprache, die Klischee ist zu hart, zu viel.
Jawohl.
Aber finde ich nicht. Mit französischem Akzent alles ist ein bisschen mehr sauberhaft. Is that a word?
Ja, zauberhaft. Ja, ja.
Sauberhaft.
Yes.
Ich kann das gut verstehen. Ich komme aus der Pfalz.
Ja, okay.
Aus Südwestdeutschland. Ja. Und wir haben keine Konsonanten. Ne? Also bei uns gibt es kein K.
Okay, Sie haben alle ein bisschen diese weiche
französische Grenze. Ja. Weißt du, Straßburg nur eine Stunde. Ich werde hier aber immer sehr eher ausgelacht, wenn ich so weich spreche. Ja.
Auf jeden Fall finden wir es toll, dass du das heute Abend, den ganzen Abend tun willst und wenn wir dann mal ins Englische abgleiten, dann finden wir auch einen Weg, dann übersetzen wir es zur Not oder was auch immer, aber ich finde es bemerkenswert, weil ich könnte es nicht auf Französisch, was Gonzo
hier abreißt. Let's be honest, anyone listening to this understands every word I would say in English, aber back to Deutsch.
Was hat er gesagt? Vorlagen schieße ich rein.
Apropos Vorlagen, wir wollten nach Paris, also mir ist hier schon, also Englisch kommen wir glaube ich alle klar, ich glaube, wenn du auf Französisch jetzt anfängst, dann wird es wirklich schwierig. Also da würde ich vielleicht verstehen, aber ich könnte es auch gar nicht richtig übersetzen. Wir wollen ja nach...
Mais peut-être y a des Français qui écoutent maintenant, qui vont savoir que vous êtes vraiment tous les deux des vraiment des cons.
Oui, ça m'est égal.
Ça m'est égal. Ich kenne nur Sacre Bleu. Also das ist irgendwie so ein Ausspruch für irgendwas.
Merde.
Merde.
Süd, il est l'anniversaire du Marc.
J'ouvre la porte. Aber jetzt sind wir wirklich im Schulbuch-Business.
Jetzt sind wir im Schulbuch. Das war alles Schulbuch. Ja. Na, wir haben alle Französisch gelernt, aber ich glaube, keiner kann es wirklich sprechen.
Gaston, où est la bibliothèque?
Wo ist die Bibliothek? Das habe ich verstanden. Das ist gut.
Aber was ja tatsächlich die Vorgeschichte zu dieser Folge war, dass ich und Gonzo darüber gesprochen haben, über den Podcast. Und dann wir überlegten kurz, oder ich überlegen wollte, worüber reden wir eigentlich? Mhm. Denn er kommt aus Montreal, richtig? Sagt man das oder sagt man Montreal?
Wie du willst.
Okay, danke.
Montreal.
Kommt aus Kanada, hat in Berlin gewohnt, sonst was. Und es kam sofort Paris.
Ja, in 2003, meine Karriere hat viel, viel mehr Gelegenheit für neue Erfahrungen in Paris. Paris hatte ein sehr starkes Übergrund. Die Gegenteil von einem Underground.
Okay.
Berlin hat starke Underground und cheesy Übergrund. Und das mischt nicht so gut. So in 5 Jahren in Berlin sehr, sehr to be very visible.
Mm.
Ich war zum Beispiel nur einmal gefragt für Arbeiten mit Künstlern von Popwelt oder was. Das war Lucy Electric. Ich habe 2 Stück mit Lucy Electric gemacht in 2000.
Das ist Lucy Electric, ist die, weil ich ein Mädchen bin, war der größte Hit. War das Lucy Electric?
Darauf war genau.
Ja. Ich glaube, das war ein großer Radio-Hit im Radio.
Weil ich ein Mädchen
bin. Aber in die gleichen 5 Jahre, nur von meinen Alben und meinen Konzerten in Paris. Ich hatte Gelegenheit mit Jane Birkin, Françoise Hardy, Charles Aznavour, sofort von meinen ersten Media Appearances zum Beispiel in Paris hatte ich viel, viel Gelegenheit von alter Generation von Musikern. Mhm. So dieser Übergrund, wenn man kann sagen das, wartet für neue Blut, wartet für die neue junge Musiker. Und das war gleich für Peaches oder Feist und viel, viel von meinen Freunden hat immer viel, viel übergründische Gelegenheiten entdeckt in Paris, und in Berlin existiert nicht, weil dieser Übergrund ist so cheesy und so separat von cool Musik.
Mhm. Ist das heute immer noch so? Würdest du immer noch sagen, dass Paris innovativer ist als Berlin?
Nicht innovativ, nur hat ein Übergrund.
Okay.
Das hat diesen Geschmack für immer neue, junge Mitarbeiter.
Okay.
Es ist nicht mehr innovativ, das ist ein bisschen mehr konservativ.
Mhm.
Weil Musiker in Paris, wenn ein Musiker in Paris berühmt einmal ist, ist berühmt für Leben.
Mhm.
Das ist der Gegenteil zum Beispiel von England, wo man müsst immer neue verdienen, der Recht zu berühmt sein.
Yeah.
Every year you have to earn it again.
Yeah.
In Paris, wenn du bist einmal akzeptiert, du bist da für Leben. Und das hat eine gute Seite und eine schlechte Seite. It depends how you're looking at it.
Also sie lieben ihre Künstler erstmal mehr, aber das führt vielleicht auch dazu, dass sie dann selbst halt keine neuen Ideen haben und dann vielleicht von außen gerne neue Ideen hören.
Ja,
neues
oder es ist immer im Fernsehen. Man kann nur ein One-Hit-Wonder sein, aber dieser One-Hit kann dauert 30 Jahre für die Französisch.
Ja, das war bei Lucy Electric nicht so.
Nee.
Exactly. That's why we can't remember anything she did.
Ja. Aber das ist dann ja vielleicht schon ein Charakterzug der Franzosen, dass sie Bock haben auf Leute, die mit einem arbeiten. Würdest du das sagen? Dass das
ja, wie die Vampire ein bisschen. No, echt. Es ist ein bisschen vampirisch. Es ist ein bisschen Dracula. Es ist ein bisschen, ja, wir wissen, dass wir sind ein bisschen alt und wir wissen, dass wir brauchen neue Energie. Das ist clever von diese from this generation. It's clever that they're like this.
Aber du bist ja da geblieben lange. Dir hat es ja sehr gut gefallen.
Ja, ich habe für 5 oder 6 Jahre fast keine Konzerte oder Alben gemacht zwischen 2004 und 2008. Diese 4 Jahre, ich war nur Produzent. Ich habe Alben für Charles Aznavour, Jane Birkin arrangiert und co-produced. Mhm. Das ist ein bisschen wie ein Hof in einer Kingdom.
Like ein Hofstaat.
Like a royal court.
Like, Hofstaat, yeah,
genau. Yeah. So, wenn ich war in einem Raum mit Jane Birkin, es gibt nicht wie wenn ich mit einer Kumpel wie Feist ein Album machen, wir sind zwei und dann vielleicht ein Engineer und das geht, ja, wir bleiben einen Monat für ein Album machen. Ja. Aber für Jane Birkin, es gibt 12 Leute. Und viel, viel Leute, alles mit andere Rat geben.
Und ein Manager und Berater sind
da. Ja, und ein bisschen strategische. Viel, viel, man kann nicht direkt kritiken Jane Birkin. Man müsste immer ein bisschen Zeit lassen und dann hoffen, dass Jane kann ein bisschen die Kritik selber kreieren. It's really weird.
Das heißt, so,
zum Beispiel, ich sage, nein, sie singt komplett falsch. Sie singt wie, das ist ein Ballad. Sie müsst mit Energie singen, oder? Und dann 12 Leute, ja, klar, klar. Aber wir können nicht noch nicht sagen. Wir müssen bleiben und dann Jane hört und Jane kann sagen, dass, ich müsste das mit mehr Energie singen. Wir müssen warten. Manchmal, das ist 2 Tage. Und ich habe nicht das Recht für authentisch sein. Und das war ein Schock für mich, dass es gibt so viel Diplomatie und so viel Strategie und so viel Reverenz und das ist ein bisschen wie diese Klischee von diplomatische Seduction-obsessed French people, aber sehr konzentriert. Und Jane Birkin ist die Ex-Frau von Serge Gainsbourg. Sie ist Royalty. Mhm. Sie ist ein bisschen Prinzessin von französischer Chanson.
Fast adelig.
Mhm.
Ja. Um mal zu fragen, ich weiß ja, dass du du gehst gerne spazieren. Was war dein Lieblingsspaziergang in Paris?
Ich nicht spazieren in Paris.
Warum nicht?
Man kann spazieren in der Stadt, aber es gibt nicht so viel Grün. Not even a quarter of what's in Cologne. Mhm. Es gibt da ein Square d'Anvers in die 9. Arrondissement, in die Nähe von Pigalle und alle die Konzertorte wie Élysée Montmartre, La Cigale, Moulin Rouge, ist alles. Das ist ein bisschen französischer Broadway. Und das war meine erste Wohnung, war in diese Kiez. Und der Square d'Anvers ist ein Park, normalerweise. Aber alles, das grün ist, it has a fence around it.
Also angezäunt.
Ja.
Sind Zäune.
Yeah. So it's like the grass is in jail.
Das Gras ist im Gefängnis, okay. Also der Rasen, wohlgemerkt. Okay.
Man kann nicht liegen in diese Gras. Man kann nur ein bisschen sehen und vorstellen,
da könnte ich liegen.
I could, maybe one day.
Also die haben so keine Picknickkultur.
Nein. Ja. Es ist echt so, so wenige Grün und man muss echt, besonders in die Zentrum und auch die Lebensstil in Paris, es gibt keine Zeit für Spazieren. Das ist eine, can you say cruel? Cruel? How do you say cruel?
Cruel, übel, böse.
Ja, das ist eine böse Stadt, wie London oder Tokio oder es ist teuer und es ist so viele Leute in sie näher.
Paris ist die dicht besiedelste Stadt Europas.
Genau.
Das ist alles zugebaut, aber halt auch schon seit dem Mittelalter. Es gibt immer so Schübe und es war alles sehr, sehr dicht. Also es gibt keine andere
Stadt. Die Sidewalks sind sehr, sehr klein. Die Restaurants sind klein. Die Leute sind klein.
Das habe ich auch schon gemerkt.
Es gibt so viele Wohnungen in einer Building. Man kann hören alles, weil es nicht gut gebaut. Alles ist alt. Internet ist sehr, 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 sehr langsam in Paris, weil es gibt keine
neue Technologie. They're always trying to fix the old technology and they make one little fix and it's never really new. I mean, it's a cruel place to live.
Das klingt, als würdest du erzählen aus also einem dritte Weltland, a third world country or city. So hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen von Paris ist es nicht so schön.
I don't know about third, I'm talking about slow internet after yeah. all, so sorry, I'm going to come back to German, I just need a small break. aber was ich meine ist, dass Paris hat nicht die Luxus für viel, viel Freizeit oder viel, viel Zeit draußen in Grün, das ist viel mehr Gerausch aus hier. Wenn die Leute von Paris kommen in Köln, und steht mit mir im Südbischer Platz für einen Kaffee. Und sie sagt so, wo ist Downtown? Und ich sage, well,
das ist Downtown.
This is kind of one of the downtowns. Mm-hmm. And they say, but it's so quiet. Even Monday morning at 9:30 a.m. It's fucking quiet in Südbischer Platz mostly. Nicht in Karneval, aber die andere 359 Tage, ja. So das ist viel, viel Stress, viel Druck und das ist, ich habe nicht diese Lebensstil in Paris, wo ich kann vorstellen, spazieren und oder gehen im Rendezvous bei Fuß, weil es gibt immer mehr Druck und mehr Probleme und so, man muss immer ein bisschen a suit of armor trägen,
also wenn man, Schutzschild tragen,
geht, ja. Geht aus dem Tour.
Ein Schutzschild tragen. Aber trotzdem bist du lange da geblieben.
9 Jahre.
Ja, also muss ja auch schöne Seiten haben.
Ja.
Muss es ja. auch nicht.
Aber was ich kann sagen ist, es gibt viel, viel gute Punkte, aber diese guten Punkte sind nicht meine Prioritäten. Und vielleicht diese 9 Jahre war, ich müsste lernen, dass, okay, was schön in Paris ist, ist nicht meine Priorität. So, das ist nicht meine Stadt.
Mhm. Endlich. Wenn man dort lebt, dann.
Ja. So, das ist sehr hübsch.
Ja, es ist wunderschön.
Es ist wunderschön.
Also ich als Außenseiter, der da nicht gelebt habe, denke ja einfach nur daran, wie schön diese Stadt ist.
Und diese Stadt ist schön, 90% von der Stadt ist echt schön. Hm. Sehr selten, dass sie finden, eine schlecht oder hässlich. Schrecklich oder hässliches Ecke. Ja. It's incredible. Hm. The effort, time and money und diese kulturelle Priorität, dass diese Stadt muss schön sein.
Ja.
Das ist eine Frage von Stolz und Self-Image. Aber ich brauche nicht eine schöne Stadt.
Zum Leben und Arbeiten. Deshalb ist es in Köln.
Aber ich muss sagen, ich bin 1 Woche oder 2 Wochen jeden Monat in Paris, Berlin oder auf Tournee. Vielleicht, wenn ich muss nur in Köln bleiben, vielleicht dann finde ich ein bisschen diese schlechte Seite von, es ist ein bisschen hässlich, es ist 90% hässlich und 10%. It's like the opposite of Paris, you know.
Aber als du in Paris gelebt hast oder wenn du jetzt ab und zu da bist und du hast, sag mal, gute Freunde da, die noch nie in Paris waren, welche Ecken würdest du denen denn zeigen? Weil es gibt ja ganz viele Leute dann wie wir auch, die auch schon
Neunte.
Neunte.
The ninth arrondissement is where it's at. Pigalle.
100%. Ja. Weil wenn du da mit denen ausgehst oder rumläufst, sag uns 2 Punkte.
Ich bleibe in Neunte.
Ja, aber was zeigst du uns da?
Restaurant, okay, ich trinke keinen Alkohol, so mhm. Ich kenne keine Bars,
okay.
Ich höre nicht Techno,
yeah.
Basically I don't party, so just that's my warning.
Yeah.
Aber Restaurant,
yeah.
9. hat die beste Restaurant, weil es gibt die Bistros und die französische Qualität, das ist weltberühmt,
yeah.
Aber es gibt auch junge, ein bisschen mehr Entrepreneur, Hipster Restaurants, mhm. So das ist ein bisschen mehr globalized und man kann gut vegan essen jetzt, aber nur in 9. Das ist nicht, okay. Nicht so oft in Paris.
Also wenn man
Paris ist sehr konservativ. In viel, viel großer Quartier von Paris, wenn du Sojamilch zum Beispiel willst für deinen Kaffee,
ja.
Wahrscheinlich nicht.
Okay.
Und sie sagen manchmal, wenn ich frage für Sojamilch, aber warum, Monsieur? Warum? Wir haben die besten Kuh hier in Frankreich. Unsere Kuhen sind die beste. On a les meilleures vaches, Monsieur.
So.
Okay. Stolz. Stolz und einerseits konservativ.
Das ist eine true story.
Klappt dir das? Ich klapp dir das. Aber wenn, dann bleiben wir doch beim Essen. Jochens Lieblingsthema beim Reisen ist ja Essen. Mhm. Ne, wir brauchen gar keine Clubs. Ne, wir brauchen für Jochen zum Beispiel Essen. Und du hast ja gesagt, es gibt alles. Was möchtest du, wenn du jetzt nach Paris fährst und du willst essen gehen, schön essen gehen, was würdest du da essen gehen? Willst du mehr so was Klassisches, oder so
ein Hipster-Place? Du willst Entrecote.
Zum Beispiel.
Of course.
Ich will Entrecote, ich komme jetzt mal von der Klischee-Seite. Ja? Also erstens so Frühstück, also Entschuldigung, würde ich jetzt denken, Käffchen und Croissant wäre irgendwie angebracht. Also ich mache jetzt kurz die Klischee. Ich reite kurz einmal das Klischee durch.
Ja, und jeder wie er kann. Und Vergleich mit Deutschland, das ist ein großer Unterschied.
Schmeckt gut?
Ja.
Ja, ja? Kaffee können sie, ja? Croissants und so?
Ach, Croissant besonders.
Ja?
In Deutschland gibt es keine Croissant.
Okay.
Come on.
Das sind Butterhörnchen. Bei uns sind es Butterhörnchen.
Die sehen so aus. Ne?
Deutsche Croissant is a joke.
Okay. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Ja. Kaffee. Und was ich
Crobag, come on. Crobag is like probably the best.
Ja, diese Kette, diese Bäckerkette.
Crobag.
Crobag.
Diese Name.
Aber sie haben doch einen französischen Namen. Dann muss das doch.
It's like, Croissant in Tüte, Crobag.
Wieder ein Sponsor weg. Wieder ein Sponsor weg. Aber okay, aber was ich
Croissant. Ich gehe bei Croissant in der Tüte kaufen.
Ja, aber was ich dann natürlich, wenn du mich fragst, hast du ja leider mich gefragt, was ich so essen will.
Ja.
Die hohe französische Küche, also ich war jetzt zweimal französisch essen in Deutschland, also natürlich dann auch so in sehr hochklassigen Restaurants, das mache ich jetzt nicht oft, aber also das können die schon, ne? Also kochen und essen gehen und so, das kostet wahrscheinlich viel Geld dann, glaube ich.
Ja, aber das ist eine Priorität auch für diese französische Kultur. Auch McDonald's zum Beispiel. McDonald's in Frankreich ist wie eine 3-Sterne-Restaurant in Köln.
Ist wirklich besser, ja?
McDonald's is the only place I eat McDonald's in Paris. It's really good.
Yeah?
Because it's in their culture. It's the ingredients, the choosing, the time they take for the food, the way they serve it. Manchmal auf Tournee, wir haben nicht gute Zeit für gut Essen oder proper Essen oder wir wollen essen 17.30 Uhr und wir können nicht dieses Spiel von Respekt für Essen, das ist so wichtig in Frankreich. Und manchmal auf Tournee in Frankreich, wir haben echte Probleme, weil die Leute von den Restaurants sind insulted.
Also angegriffen oder so.
Beleidigt.
Beleidigt. Wenn du sagst zum Beispiel, bring alles in Gleichzeit, weil wir haben nur 20 Minuten. Sogar wenn wir sagen, wir spielen hier in der Bordeaux Opera heute Abend und wir haben Show heute Abend und wir wollen alles in Gleichzeit. And they look at you really like you've insulted their country. Because that's just not how you eat there. It's really interesting. It's infuriating sometimes, but it's very interesting. It's sacred. It's like religious level of devotion to the act of eating.
Also Essen hat fast religiöse Größe da. Was ist denn das, wenn du jetzt, was ist das Beste, was du da jemals gegessen hast?
In Frankreich?
Ja, in Paris.
In Paris, ich glaube, die beste Essen ist, was einfach und Klischee ist. Aber du musst die gute Brasserie finden und dann, wenn du ein Entrecote frit, das kann transzendent sein.
Mhm. Geil.
Und das ist wie gute, für meine Erfahrung in Italien, ist immer ein Restaurant, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht ist leer oder vielleicht nicht so moderne
fancy
Dekoration. Und du musst immer bestellen, was einfach ist. Just like Burro e Salvia oder Aglio e Olio. Mhm. Really fancy shit in Paris then it's too expensive and not really good.
Aber gibt es, um das Thema, du weißt, Essen ist.
Ja, ich wäre sogar beim Essen geblieben.
Ach so, ja, aber okay, das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne in unserer Beziehung. gibt es einen konkreten Laden, den du empfiehlst? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber wenn du jetzt sagst, so, das ist der Laden, wo man echt mal hingehen sollte, so.
Der jetzt nicht im Lonely Planet steht, weißt du? So ein Laden, wo du gern Entrecôte frites isst.
Ich esse keine mehr Entrecôte in diesem Moment. So, wenn ich in Paris bin, meine Priorität.
Du musst mal kurz dein Mikrofon. Ja, so ist wieder gut. Ja.
Sorry. Ja, no worries. I took off my Mütze. Created a scandal. ich esse keine Entrecôte in diesem Moment. Und wenn ich in Paris bin, ich habe immer meinen Lieblingsort. Wir sind ein bisschen mehr diese Entrepreneur, junge Restauranten. Und because of the Priorität and the almost religious respect for the food,
yeah.
When young French guys open like a hipster Mexican place, it's like gourmet. Mm-hmm. Because everything they try, even if it's McDonald's, has this religious level respect in it. So that's why you can try so many non-brasserie restaurants und sehr gut finden, weil das ist besser mexikanische als hipster mexikanische in Toronto, Kanada oder in London, weil es gibt diese supercharged, turbocharged respect for food. Und so ich gehe zum Chinesisch. Es gibt viele Sichuan-Restauranten. I love Sichuan a lot. Alles ist besser. Japanische Restaurants sind besser.
Krass.
Weil es gibt diese Kultur. Das ist eine Kultur von Respekt für Essen. Ja.
Also selbst die
Hipster. Die Leute, die macht Essen, Koche oder Chef oder sie haben die gleiche Status als Künstler.
Und das ist, okay, also selbst die Hipsterbuden, die mexikanische Taco-Experimente machen, haben einfach ein ganz hohes Niveau. Und das spielt sich meistens in diesem 9. Bezirk ab, oder 9. oder
9. ja.
Ja, 9. Okay, das ist alles da. Okay, ja.
Ich gebe dir völlig, also meine Erfahrung in Paris, du kannst selbst, wenn, ich war zuletzt da nur am Bahnhof zum Umsteigen, weil ich nach Nizza gefahren mit dem Zug, mit dem Nachtzug und war am Gare du Nord. Und selbst.
Das ist 9.
Neunte. Und selbst im Gare du Nord, abends um 22:30, wo es nur noch so ein Kiosk offen hatte, wo es so belegte Baguettes gab. Mhm. Und selbst diese Baguettes schmecken lecker. Mhm. Also selbst wenn du da einfach nur für 5 Euro noch schnell ein Baguette isst. Also das finde ich so fantastisch an Frankreich, an Italien und an Paris. Fast überall gibt es gutes Essen. Also du musst gar nicht so diese High-End-Dinger suchen, sondern weil du es eben so schön gesagt hast, es hat so eine große Priorität und es geht gegen die Ehre, wenn das Essen schlecht ist.
Das ist so ein bisschen wie, ich will den Exkurs jetzt nicht lang, das ist ja auch dieses japanische Prinzip. Ne? Mhm. Die haben so viel Ehre in sich, die dürfen gar nichts Schlechtes auftischen. Die würden das selber am wenigsten verkraften, wenn es mir nicht schmeckt. Mhm. Ja, aber es ist ja eine schöne Einstellung. Man sagt ja auch oft, dass Deutsche zu wenig Geld für Essen ausgeben und so. Also wir geben ja fast zu wenig aus.
Ja,
ne? Also
viel zu wenig, glaube ich.
Man kann ja eigentlich extrem, also Deutschland ist schon sehr billig, was Essen angeht. Ne?
Ja. Merkst du das auch, wenn du dann hier in Köln bist, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, was Gutes zu essen zu finden im Vergleich zu Paris?
Ja. Ja, in Paris, man kann Experiments machen und hat viel, viele positive Überraschungen. Hier, man muss vorsichtig sein. es kann gut sehen. Was ist das? Eat Dory? I don't know. About this place.
Ja, ja, es ist Deutschland. Ja, das Sicherheitsnetz ist nicht so dick.
Es ist nicht eine Priorität und es gibt auch eine Attitude, dass die Leute schätzen nicht gut essen. So manchmal, wenn ich spreche mit vielleicht einem Freund, die in die Küche von einem Restaurant in Köln und ich sage, warum ist das? Warum ist das? Und er sagt, ja, das ist Köln. Die Leute kennt nicht gut essen. So, wir machen das nicht.
Ist halt für eine Großstadt, wenn man nach Düsseldorf fährt zum Beispiel, es gibt viel mehr Restaurants, gute Restaurants. Berlin ja auch, weil da ganz viele junge Leute sind aus aller
Welt. Ich sage immer, Düsseldorf hat gute Restaurants und Köln hat die guten Leute. That's what I always say.
Wie ist es denn mit den Leuten in Paris? Also sagen wir mal, abgesehen, wenn du jetzt mit dem Hofstaat beim Arbeiten unterwegs bist und da aufpassen musst, was du jetzt zu Jane Birkin oder so sagst. Aber wie ist, der Pariser an sich ist ja wahrscheinlich überlaufen mit fast 50 Millionen Touristen im Jahr. Also ich hab das nachgelesen, ich habe heute nochmal geguckt. 49 Millionen Touristen. Nur Paris. Jedes Jahr.
Ja, ist Wahnsinn.
Wie gehen denn die Pariser, wie hast du denn die Pariser erlebt? Wie gehen die damit um?
Ja, in Paris alles ist ein bisschen theatrisch, ein bisschen performativ und die Leute sagen nicht, wie die Deutsche, direkt, was sie wollen. Mhm. Und so alles ist ein bisschen indirekt, alles ist ein bisschen diese Tanz. Und das kann interessant sein für ein paar Jahre, aber mit Zeit für mich, das war sehr anstrengend. Und das kann mit einem Taxifahrer oder einer a girl I'm on a date with,
yeah,
oder das ist überall, das ist reproduziert in jedes Stratum von diese Gesellschaft. Mm. Das ist ermüdend für mich. Mm. Das ist ermüdend, weil ich kennt nicht diese Code in mein Blut. So, ich muss immer analysieren, aber für französische Leute ist es naturell. Das ist wie atmen. Mm. Sie bemerkt das nicht. und so, man kann sehr allein fühlen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr wie Japan in diesem Sinn. Dieser Sinn von die conversations are so indirect and mean something other than what they're saying, you can very quickly feel alienated. Und ich hatte diese Fühlung, wenn ich out of my door gehen, dass ich mich diese suit of armor, what you call a suit of armor?
Diesen Schutzmantel.
Ja, Schutzschild oder Schutzschild, so. Ne? Ja, so ein bisschen, ja.
I like Schutzmantel.
That Schutzmantel. Good.
Like a suit of armor.
Yeah. Yeah. Schönes deutsches Wort.
Because I would always be afraid that I'm going to get into one of these kind of confrontations without realizing it. For example, when you, the word bonjour can mean many, many different things. Bonjour can also be fuck you.
Ah,
okay. Because you're going too fast and you're not being polite enough. So maybe you're a bit stressed out. And you go and you ask someone, Entschuldigung, excusez-moi, est-ce que je peux? And they go, bonjour! You know, and it's like, oh shit, I forgot to say bonjour. And they're just like trying to slow me down because it's just too real. Mm. In that moment, I'm too real for them. And you can't be too real in Parisian society. Everything is hidden. So the best would have been like, bonjour, madame. You know, and she'd be like, bonjour, monsieur. I'd be like, excusez-moi pour vous déranger, mais il faut absolument que je trouve la rue qui va mener à Gare de l'Est. Est-ce que vous auriez les directions pour moi, chère madame? You know?
Aber jetzt verstehe ich.
And that's exhausting. Like, just to do that here on the podcast, I'm like fucking exhausted after 1 minute of talking like that.
And you've been talking German for 30 minutes now. And you're not exhausted.
Congratulations. Yeah. Aber ich verstehe jetzt so ein bisschen, was ja oft so ein Klischee ist, was Deutsche meinen, wenn sie nach Frankreich kommen oder nach Paris kommen und damit ihrem Schulfranzösisch halt Pariser ansprechen und natürlich dann Bonjour sagen, où est-ce que la station, bla bla bla, und die dann so, und dann so schnell antworten und gehen. Also dieses, das kriegen wir in der Schule ja nicht beigebracht. Also man muss so ein bisschen diesen Code halt lernen, zu sagen, erstmal Entschuldigung, dass ich überhaupt frage. Dürfte ich Sie was fragen, meine Dame? Also muss so ein bisschen so eine Show dann auch mitmachen, dass man nett behandelt wird?
Besonders, wenn man ist ein bisschen in a rush and stressed.
Okay.
This is where this is, and I need to be, if I'm stressed, I sort of need to be stressed. And it was very frustrating to have them always try to calm me down because, like I said, it's too real. As soon as anything is too real, it gets very strange in Parisian society.
Sorry, mister, your microphone.
Oh, sorry.
Again. Sorry, I tried to make it real. Excusez-moi, bonjour. Microphone. Ich kann unfassbar gut Französisch.
Ja, das merke ich.
I'm back.
Yeah.
Hello.
Je suis de retour.
Bonjour.
No, ich wollte auch sagen, dass für die Sprache überhaupt. Die Sprache ist sehr schön. Es ist echt eine High-Level, höheres Ebene Sprache. Oh. Sicher. Und dieser Code existiert auch in Beziehung mit dieser Sprache. So, die Sprache ist
gemacht für indirekt sein. Mhm. Und auch wenn man gute Französisch spricht, wie ich,
ja.
Ich habe das gelernt in Montreal, ich bin flüssig, hundertprozentig, ich kann filmen oder Roman lesen, ich kann echt gut machen in Französisch. Und manchmal, ich hatte die Erfahrung, dass ich spreche Französisch für 10, 15 Minuten ein bisschen mehr Smalltalk. Nur, wie geht's und was geht. Aber normalerweise, ich glaube, dass das muss augenscheinlich sein, dass ich gute Französisch spreche. Mhm. Aber 15 Minuten später, vielleicht wir diskutieren in ein anderes, vielleicht die andere sagt einen geschickt oder spricht über eine Politik-Issue. Mhm. The minute it gets a bit more serious, the French person fragt mich, verstehst du mich, wenn ich Französisch spreche? And I would be like, we've just been talking for 15 minutes in perfect French. But to them, something changed because the mode of conversation changed. So to them, it's normal that they have to check if I can follow them in this new level of French. So to understand and think you speak French is different from being a French speaker for them.
Also was er gerade erklärt hat, ist letztlich, dass selbst wenn man sich mit Menschen 15 Minuten lang unterhält, normal, aber dann ein ernsteres Thema kommt oder ein komplexeres Thema und völlig klar ist, dass man da eigentlich verstehen müsste, fragen sie trotzdem noch nach. Also eine gewisse, niedliche Arroganz, würde ich fast sagen, ne? Die ja so ein bisschen so durchschimmert. So, ich meine,
es gibt diese literäre Französisch. Ja. Und literäre Französisch ist andere von funktionelles Französisch für die Franzosen. Und so, sie müssen melden, hast du auch literär Französisch? Diese literäre Qualität ist auch in Musik, weil Chanson française ist nicht so gut, weil es hat keine Pop-Sensibility. Weil Pop ist nicht genug literär. Und die erfolgreichsten Sänger und Sängerinnen von Chanson française sind erfolgreich von Text. Nur Text. All they talk about is lyrics in the music business. They don't talk about music.
That's not easy if you make piano records.
Sure. Yeah, right.
Weil du bist ja immer einer gewesen, der dem ja Grenzen völlig egal waren. Ne? Also wenn es einen Menschen, einen Musiker gibt, der Grenzen wirklich fast unbewusst permanent einreißt, ist es ja der Kollege hier, weil du ja gar nicht an Grenzen denkst, sondern du nimmst dir einfach, was dich interessiert. Ne? Mhm. Das scheint ja für Franzosen relativ ungewöhnlich dann wahrscheinlich zu sein.
Ja, aber das ist ein globales Problem.
Okay.
In general, in the music business, it's hard to do lots of different things and you're supposed to stick to one clear thing. But when it's all about the lyrics, das kann interessant sein, aber es gibt nicht so viele echte Pop-Hits. Sogar in die 80er Jahre, Musik, they never got it. They never really got how to make an 80s Pop-Hit. Not really. Maybe Ça plan pour moi, maybe that one.
Like, Je le taxi.
Voyage.
Ja, es gibt Ausnahmen.
That was quick.
Es gibt drei oder vier Ausnahmen, aber es ist schockierend, wenn man hört diese Versuchen zum Pop sein, but they just can't do it because it's too literary and they can never just write a cool like whoa, you know. they can't do that. French people don't do that in your music because it's not literary.
Okay, aber es gibt dann die Ausnahmen, sind dann ja wahrscheinlich eben halt sowas wie die Kollegen von R oder von Daft Punk, die dann ja offensichtlich doch, die können ja sehr gute internationales Format Popmusik machen.
Und welche Sprache ist die Texte von Air und Daft Punk, Jochen?
Ja, alles klar. Ist
Englisch, oder?
Bonjour.
Bonjour, Monsieur.
Ich sag ja
sexy
nur.
Boy. Ja, das ist nicht un garçon sexy. Nee.
Aber immerhin gibt es offensichtlich Franzosen, die dann aufmachen. Die dann
autour du monde, autour du monde, autour du monde, autour du monde.
Ja, yeah, I know, I see.
Aber wenn wir bei aufmachen und sexy Boy sind und Franzosen, ist es denn einfach, wenn man in Paris lebt, Pariser kennenzulernen, also Leute kennenzulernen, Dates zu haben in Paris? Ja, die Stadt der Liebe, weil die, wenn die so indirekt sind und alle so textlich, ist es schwer
mit intime Beziehungen, ja. Zwischen französische Leute und fremde Leute ist es sehr schwer. Es ist immer diese Missverständnis und diese dramatische Momente. Ich hatte eine Girlfriend and I think we were dating for a few weeks maybe. And from our first moment where something was a bit annoying or something, and right away, she was basically like kissing another guy at the other end of the room, you know? And I'm just like, oh, what's going on? And she's like, oh, I just want to get your attention, you know? And so right away, I'm like, whoa, okay. And it's wasn't just this one girl. It's like, it's from friends of mine, it seems like there really are a lot of very performative, dramatic moments in French relationships. Auch ein Klischee. But many clichés have a basis in truth. So I experienced some very cliché moments of very overly dramatic behavior in moments that shouldn't have been dramatic.
Wow. Ich versuche es
nochmal. Sie neigen zum Drama. Ich fasse das jetzt mal ganz knapp zusammen. Auch in Beziehungsfragen, egal zwischen welchen Menschen, das ist der Hang zum Drama und zum relativ dramatischen Move. Also wenn ich und Michael uns jetzt kurz käppeln, dann gehe ich sofort raus und mache mit einem anderen Podcast sozusagen. Ja. Also so, um dir einfach weh zu tun.
Denkst du drüber nach?
Ja, ich jetzt gerade schon. Ja.
Okay.
Aber das Drama ist auch da. Ja, okay.
Jetzt haben wir drüber gesprochen, okay, Essen ist fantastisch, ne?
Es ist ein bisschen. Sprache ist fantastisch. Aber ein bisschen weird about other people speaking it.
So. Okay. Ja, das keine Ahnung, wenn ich Französisch spreche, mich mögen die meistens, weil es so schlimm ist, wie ich Französisch spreche, dass sie halt so Mitleid haben. Ich versuch's gar nicht gut. Wir merken, okay, das ist die Stadt der Liebe, aber irgendwie Romance ist auch ein bisschen schwierig. Was ist denn so menschlich, so oder diese Herzseite, wenn du sagst, okay, warum muss man nach Paris fahren?
Man muss nicht nach Paris fahren.
Das war die falsche Antwort.
That's what this podcast is about. I mean,
I knew it. You got me wrong. When we discussed, no, it's
all good. I thought I was coming here to do some Paris bashing.
It's all good.
I mean, das Titel von der Podcast ist eine Referenz als ein französischer Voyage.
Voyage, traveling, travel, reisen.
Nein, Französisch ist sehr schön zu besuchen. Aber
du musst jetzt nicht lügen.
Jetzt, ich besuche Paris, ich glaube, jede zwei Monate, five, six days every two months, let's say. Und ich kann schätzen, diese Stadt, auch wenn ich in Taxi bin, in nachts, wenn es gibt nicht so viel Verkehr, kann ich dann schätzen die ästhetische Qualität von dieser Stadt, diese City of Lights, can really be very touching. Aber für Leben Tag bis Tag, das war sehr schwer für mich, für meine Priorität und meinen Geschmack, das war schwer. Und wenn ich in, weil ich war in einer sehr elites, Höherebene Musiker Community.
Ja.
Und die Leute da, wenn du hast Erfolg, sie sind ein bisschen dramatisch auch mit das. So, es gibt immer die Leute, stoppen mich in Straße in Paris und das, oh, Maestro, oh, it's so over the top, okay. You know, and you're just like, whoa, take it easy, you know. In Paris, besonders, aber in französischer Kultur, Status ist sehr wichtig und man muss immer in dem Moment aufrichten. Bin ich von meiner Seite, von dieser Interaction, habe ich die Kraft oder die andere? Und es ist immer sehr klar,
welche
hat die höhere Status. Und jeder spielt seine Rolle. So, wenn du aufrichtest, dass ich habe die tiefere Status, denn du hast tiefer Status und du sagst Maestro, ja. Und du machst diese rückwärts atmen. When you say oui.
Oui.
You become submissive. if you're in the lower status. And if you're in the higher status, you just like, you see it. Wenn man nur in Straße laufst, du kannst, wenn Leute sprechen, du kannst immer sagen mit Körpersprache, wer hat höher Status. Es gibt immer einen von den zwei, hat eine Haltung, die sagt, ich habe den höheren Status. Und der tiefer Status, es schaut. You can see it. It's very frustrating for me, wenn Leute
nicht auf Augenhöhe.
When people recognize me in the street there. It's like so, it's embarrassing for me. I like it when someone says, I like your music.
Yeah.
In Germany, they're like coming up really like, oh, hey, I like your music. And then they leave right away. It's perfect. It's great. It's nice. I feel good about it. But there it was like too much, you know? And some people would not understand why it embarrassed me. Like, you should enjoy it. You're the one with the higher status. Like you should just own it, you know? And so I did start to. And in a way, I started to play along with my own high status. And I started to dislike myself when I was living in the last few years in Paris. And that's why I wanted to leave. Because I thought, not only is it not my Geschmack and nicht mein Priorität, but I'm becoming someone that I don't like by being here.
Also zusammengefasst letztlich, ja, es ist dieses Rollenspiel, das, wie Gonzo es beschreibt, dass es da offensichtlich immer denjenigen geben muss, der so ein bisschen mehr den Hut auf hat, der ein bisschen größer ist, ein bisschen wichtiger ist. Und ein Spiel, das ihm jetzt nicht persönlich liegt, wenn er das dann gespielt hat, das hat er dann irgendwann angenommen, hat er sich einfach nicht wohlgefühlt. Will sagen, das ist einfach eine Mentalitätsfrage dann einfach, bei der man einfach merkt, spielt man das Spiel mit oder nicht oder wie ist man so drauf? Und dann ist er tatsächlich nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und jetzt ist er hier.
Happy Ending.
Happy
Ending in Deutschland.
Und da ist dann aber Berlin und Köln tatsächlich halt relaxed wahrscheinlich, ne, für dich. Du kennst dich hier
ganz besonders Köln, aber es ist auch Geschichte von meinem Leben. Ich war in ein place in my life, wenn ich hier in Köln, ich habe gesucht diese drucklose Stadt. Weil ich habe gesucht diese ein bisschen mehr druckloses Leben.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Zeit hier mit einer Ex-Freundin von mir, war hier in Köln. Und ich habe mir gesagt, this feels really good. I've missed Germany, but I don't want to be back in another big city like Berlin. And I fell in love with Cologne. But I was ready to have a Cologne-style life. So when people ask me, why did you move to Cologne? Ich sage nicht, du musst auch kommen, because it worked for me, but I don't know it would work for anyone else. Other people might say the nightlife isn't good enough here, or there's not enough excitement or something.
Yeah.
But I don't need a great nightlife or excitement. I don't want to live in a boring small town, but I feel like Cologne is the perfect mix of it all. And
das größte Dorf der Welt.
Ja.
Also letztlich die perfekte Mischung für Gonzo gerade halt zwischen Stadt und Übersichtlichkeit. Der Druck ist nicht so da, man kann ein bisschen anonymer und es passt aber auch dann halt zur Lebensphase. Das ist ja auch immer wichtig, dass ein Ort zur Lebensphase passt. Ich meine, selbst wir haben ja auch in der Stadt hier in verschiedenen Orten gewohnt. Ich habe ja erst am Brüsseler Platz gewohnt, da möchte ich jetzt nicht mehr wohnen. Das war früher ganz praktisch, weil ich auch viel gefeiert habe. Jetzt würde ich da nicht mehr wohnen wollen. Und so passt ja auch jeder Ort irgendwann zu einer Lebenslage. Ich habe eine
Frage. Und auch, ich reise jeden Monat mindestens.
Stimmt, du bist auf Tour.
Ein Viertel von meiner Zeit ist in London oder Paris oder Berlin. Und so, ich habe nicht diese Risiko, dass ich langweilt hier
in Köln. Klar.
Und ich vielleicht andere Leute, that feel like they're trapped here, wish they could live in a bigger city maybe or something. But
wenn man diese Abwechslung hat zwischen Köln, Paris, London, Berlin, dann bist du auf Tour. Du siehst ja ganz viele Orte auf dieser Welt durch Konzerte und wo du überall bist. Gibt's einen Ort, um mal wegzugehen aus Köln und Paris? Gibt's einen Ort, der dich so in den letzten Jahren, wo du vielleicht nur auf einem Konzert warst oder besucht hast, der dich komplett so geflasht hat, der dich komplett überrascht hat, weil er so anders war, als du ihn erwartet hast?
Ja, Scotland. Aber das ist immer eine Frage von den Leuten, dass du triffst. Und ja, wenn man macht Konzerte, das kann sehr schnell sein. Manchmal kann ich bleiben 3 oder 4 Tage, weil wir haben 2 Konzerte und ein Day Off. Ja. Und dann kann ich ein bisschen mehr sehen. Manchmal sehe ich nur Hotel und Hauptbahnhof und Konzerthaus. Aber Scotland ist ein gutes Unterhundland. Unterhund, Underdog.
Unterhund, das ist die beste Übersetzung für Underdog, die ich je gehört habe. Unterhund ist super.
Und Kanada ist auch eine Unterhund, weil wir haben eine, you know, eine große Bruder, die so laut und kraftig ist mit Amerika und so. Wir müssen ein bisschen diese Unterhund. Und Schottland finde ich ein bisschen mit Großbritannien, they're kind of like the charming weird little brother of England. So, ich habe immer diese Sympathie für diese Unterhundland. Vielleicht auch Österreich ist ein bisschen eine Unterhund vis-à-vis Deutschland.
Okay. Ist denn
in diese Jahrhundertzeit?
Ja, ja klar. warum ist man dann? Also du stammst ja letztlich aus Nordamerika. Also ich meine, zumindest bist du da aufgewachsen, so wie ich das verstanden habe. Warum kommt man denn dann nach Europa und warum bleibt man denn da? Du kannst ja auch eigentlich theoretisch
jederzeit. In Europa? Ja, für meine Musikkarriere. Weil ich war frustriert. Ich war in einem kleinen Freundeskreis mit Peaches und Feist und Mocky.
In Kanada.
In Kanada. Und wir haben alles gesagt. Die Leute schätzen uns nicht hier. Und was wir machen, hat viel Element von Jazz oder Classical oder Electronic. Und in dieser Zeit, in den 90er Jahren, war nur Indie-Rock. Und so, wir finden nicht unser Platz in diese Music-Scene. Und wir waren frustriert. Und ich habe gesagt, wir müssen in Europa gehen, weil wir könnten nur von Magazins, von Technikart in Frankreich oder Spex in Deutschland, wir bemerken, dass besser und coole Musiker hat eine große Karriere als in Kanada. Und so, wir waren neugierig.
Und du bist geblieben.
Und wir haben einen kleinen Trip gemacht, Peaches und mich. Wir haben London, Paris, Amsterdam und Berlin besucht. Und wir finden Gigs spontan. Ja. Und Paris war geschlossen. Wir haben nicht Gig gefunden in Paris, weil das ist so geschlossen. It's elite. And
da musst du erst mal reinkommen in die Szene. Oder
genau. Und so. Dann, wenn du drin bist, for life.
Ja.
Like me now. I have a lifelong pass to French music scene, you know, which is great. Amsterdam is Amsterdam. We don't have to say anything. Like Goebbels said, kind of problem. London. London war kompliziert und wir sind Kanadische und wir sind eine Kolonie von England. Also das ist kompliziert. Das war nicht begeistert. And Berlin was like right away popping off. Instantly. In die erste Wochenende in Berlin, ich habe getroffen die wichtigsten Leute von meinem Leben bis heute von Berlin. Meine Visual Collaborator Nina Rode, Kittio, der erste Label, Paul PM von Puppet Masters, alle die wichtigsten Leute von meinem Berlin-Leben, wir haben getroffen in die erste Wochenende in Berlin. Es war wie eine Märchen. It's like a bohemian fantasy came to life for us. Instantly. It was incredible.
Wie abgefahren ist das? In den ersten Tagen? Ja. Und das sind jetzt die Leute, mit denen du jetzt diese ganzen Jahre diesen Weg zusammen gehst. Ja, das ist verrückt, oder?
Ja. Ja, und Paris, wir haben eine Woche ohne Gig, ohne einen Musiker getroffen. Oder wenn es war sehr geschlossen und suspicious and not friendly. In Berlin, it was just, oh, you guys do music? Yeah, what do you do? We do experimental electronic music. Oh, you should go to this place, Gallery Berlin Tokyo. And we went to Gallery Berlin Tokyo. We had our equipment and we said, you know, can we play later in the week? I said, you can play right now. And we started playing. And Kidio was there and signed me to a record deal.
Was eine Geschichte. Und jetzt sitzt er hier bei uns in Köln und wir haben ein bisschen über Paris gesprochen und die Welt und die Pariser und die Franzosen und die Kölner und die Düsseldorfer und wir waren in Kanada, wir sind eine kleine Weltreise haben wir gerade gemacht.
Ich habe eine Frage hätte ich noch. Das ist jetzt vielleicht auch sehr viel Klischee, aber du kannst mich ja korrigieren. Man denkt manchmal so, vielleicht ist das auch versnobbt zu denken von Europäern oder zumindest von mir. In Sachen Geschichte liegt Europa natürlich schon recht weit vorn, ne? Also im Gegensatz zu Amerika. Also wenn man aus Amerika nach Europa kommt, hier gibt es ja wirklich alte Gebäude. Ne? Weißt du, was ich meine? Also so, Paris ist ja wunderschön auch über die Historie gewachsen. Die Geschichte, die in Europa ist, gerade Paris ist eine sehr alte Stadt und so. Hatte ich das am Anfang auch umgehauen? Also so, weißt du, ich erinnere mich an Situationen, das war jetzt gar nicht in Kanada und vielleicht schere ich auch Sachen zu sehr über einen Kamm, aber so San Francisco sagte sie, fahr mal zu Fisherman's Wharf, da ist so ein Ding, da ist so ein am Hafen, da kann man dann so wo, da, das sieht ja aus, ein bisschen älter, ist ein bisschen auf älter gemacht. Europa ist wirklich alt. Wie hast du das damals erlebt? Hat dich das auch so umgehauen, weil du ja eigentlich prinzipiell mindestens musikalisch auch ein historisch interessierter Mensch bist, oder nicht?
Ja, weil die Base von kulturelles
Geschichte, ja. Der kulturellen Geschichte.
Ist alles gut, du hast gleich geschafft.
Ja. Europeans just have a lot more connection to their own history than the colonies.
Ja.
Because the colonies wanted to shake it off, as Taylor Swift would say. And they invented pop music and they invented all this stuff. To get away from European history in a way. And Europeans stayed in touch with their own history. And because, especially of the music I do, it was especially great, I think, for me to come making this comment on, in a way, what is serious music, classical or jazz, when it's filtered through something more modern. And this is something that Europeans could get because they are directly familiar with it. I don't have that much success in North America, especially America. Canada is pretty good. Mm-hmm. But America is like, they never got me at all. Mm-hmm. It was just, I think, because they don't have the base. Mm-hmm. And Peaches, I'm not surprised that it popped off in Europe for her also, because she has a lot of very conceptual elements to what she does, more like a contemporary visual artist that you would see in the Kunstwerk in Berlin, you know? And so I'm not surprised that in a way it worked better for us in Europe because of this awareness of the past. I like that when I walk down the streets of most European cities, I'm in touch with something older, especially if I'm in Vienna or Paris, where it really goes deep and they had the luxury of not being bombed the shit out of. Cologne would have been like this kind of city. You've seen this book, Köln vor dem Krieg. You know,
this is unfassbar schön.
And when you look at what Cologne was, you're like, oh man, boy, did we lose out on a beautiful fucking city.
90% sind zerstört worden.
And they had to build it fast and cheap because Cologne's not a rich city. And so that's why this beautiful city looks like shit.
Aber du wohnst da und das macht die Stadt noch ein bisschen schöner.
Ja,
als sie schon ist. Und wir wohnen ja und wir kommen ja bei Köln. Wir haben in dem Podcast, wenn jetzt die Berliner zuhören und die Münchner und die Stuttgarter, natürlich kommen wir immer wieder auf Köln zurück, weil es schon auch eine spannende Stadt ist, die uns so ein bisschen bewegt, in der wir wohnen, die aber auch so ein paar Klischees hat, die uns so umtreibt. Also die Kölner selbst und die Zugezogenen hier, du gehörst ja auch dazu, zu den Leuten, die zugezogen sind.
Ich auch.
Du auch, ich auch.
Du in dem Sinne ja auch. Ja.
Und es ist dann doch wieder die Stadt Köln, wo dieser Podcast halt entsteht, die so einen ganz eigenen Vibe hat, der auch nicht zu vergleichen ist und deshalb ja auch so spannend und so interessant, auch wenn sie nach dem Krieg jetzt nicht mehr so schön ist. Du hast ja eben gesagt, warum sie halt nicht mehr so schön ist und irgendwie steckt das so in der DNA, dass man vielleicht manchmal hier so die Sachen so ein bisschen verbaut oder anders sieht. Aber im Endeffekt ist ja eine schöne Stadt und ist eine schöne Stadt, um den Bogen noch zu schließen, um nach Paris zu fahren. Wir haben auch drüber gesprochen. Fährst du eigentlich, wenn du nach Paris fährst, fährst du mit dem Zug?
Ja, mit Thalys.
Drei Stunden 15. Ja. Immer guck nach Paris, komm mal aus ganz Westdeutschland, aus Stuttgart 3 Stunden, Frankfurt sind es knapp 4.
Hamburg 4, Amsterdam 2, London ist 5 Stunden.
5 Stunden mit dem Eurostar. Ja. Und selbst aus Berlin kommt man, glaube ich, so in 7-8 Stunden hin oder man nimmt den Nachtzug. Man kann aus Berlin super mit dem Nachtzug fahren.
Paris-Berlin?
Ja, gibt einen Nachtzug, 11 Stunden. Kann man sich eine Nacht sparen, wenn man
auf dem Budget ist. Aber auf jeden Fall ist der Weg oft gar nicht so weit. Ne? Mhm. Das sind so banale Sachen. Also Köln liegt ja in der Mitte von Europa. Das vergisst man auch gerne, wenn man hier wohnt. So. Also ja. Du vielleicht nicht so oft.
Yeah, but it might be banal, but I live this cliche that it's the center. And really, I almost never fly. I only fly to Canada and Vienna.
Ja.
That's it. Ja. Everywhere else I take a train. Ja.
Das ist gut. Nachhaltig
das
reisen.
Das ist sehr gut.
Ja, Daumen hoch.
Die Lanze brechen wir hier auch öfter. Das ist tatsächlich auch richtig so und auch schön. Und gerade eben Köln, also du hast die Zeiten gerade gesagt, mit dem Zug nach Paris ist nicht so weit. Und zwischendurch trifft man auch noch ganz schöne Orte, Brüssel oder so. Ne?
Zum Beispiel.
Ist ja auch alles aussteigen. Nicht so schlecht.
Ja, in Reims gibt es Champagner, kann man auch mal aussteigen. Ist auch gut.
Dann haben wir es, oder?
The last thing I would say about Paris is Paris is, it's a very centralized country. The power really is in Paris. This is something very different from Germany, where it's really decentralized into states.
Yeah, it's like London in England. It's also very
central. And this, when you travel through France and you're on tour and you have to go from Reims to Bordeaux, there's no train from Reims to Bordeaux. There's a train from Reims to Paris and a train from Paris to Bordeaux. They make you go to Paris no matter what. And the roads are really shitty between cities unless you go to Paris. So everything is pointing you to Paris constantly. And that's why this city has such a big ego. But I think they deserve the big ego because it is such a special place. And they made something that didn't exist before and they've kept it up. And I think you have to respect them for it, even if it's not your cup of tea.
Cheers. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und dass du über Paris und dein Leben und...
Mon plaisir.
Avec plaisir. Merci.
Oui. Et pour
merci.
Les Français qui écoutent, hein, c'est vraiment deux cons absolus, mais vous savez même pas, mais bon, ils vont jamais savoir ce que je dis parce qu'ils parlent pas français.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Word. Nein, vielen Dank für die Zeit und das war wirklich interessant. Also weil wir ja auch bei uns gern auch mal andere Sichten auf Orte abbilden und gerade die ein bisschen näher dran sind als so irgendwie das, was man sich, ich habe ja ein bisschen so die Klischees.
Ich entschuldige mich für nicht so viele bescheuerte Restaurant-Empfehlungen.
Das ist nicht schlimm.
Ich war
das
nicht, okay. Gut
das ist vorbereitet. Nicht schlimm. Aber es ist ja spannend, wir haben ja gesagt, wir sprechen über Paris und wie es dann wird. Ne? Also das ist ja auch spannend. Man kann ja sagen, es gibt ja Leute, die reden über, ach, da muss dahin und das ist alles toll, ist alles toll, aber du hast uns ja ein bisschen under the skin of the city, also ein bisschen unter die Haut gebracht und du hast ja da gelebt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst und schön, dass du das so großartig auf Deutsch gemacht hast. In einem Jahr oder in zwei machen wir dann noch einen und dann
Kann ich einen kleinen Plug machen? Der kleinste Plug.
Ja.
Ich habe eine Musikschule, die heißt The Conservatory.
Ja.
Und es war in Paris in 2018, okay. Aber dieses Jahr ist in Köln. Und jetzt die Bewerbungen sind offen bis 1. Mai.
Bis 1. Mai.
Zwei Monate jetzt. Die Leute können ein Video machen, Show Me Your Musical Life. Und sie können winnen einen Platz in dieser All Expenses Paid, selbstfinanziert Musikschule, run by me and my friends called the Conservatory. That's my plug. Thank you.
Das ist alles okay. Das ist nämlich eine tolle Sache. Ich habe das letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen.
Ja.
Letztlich wird da einfach Leuten auf sehr schöne Art und Weise Musik beigebracht. Also es ist tatsächlich die beste Form von Musikunterricht, die es so gibt.
Ja.
Und wir ja auch schon mal zusammen gearbeitet haben, kann man wirklich sagen, dass dieser Mann definitiv das Anliegen hat, Leute zu besseren Musikern und Künstlern zu machen und eben überhaupt nicht elitär oder irgendwas, irgendwie, also no Paris, also jetzt von der Mentalität her, sondern halt wirklich so die eher Leute,
Köln.
Die Stärken zu sehen und rausziehen und zu sagen, egal was es ist, es wird gut und von daher kann man das Conservatory eigentlich nur unterstützen.
Ja, setz mir auch bei uns auf Instagram rein und auf Facebook.
Genau,
machen wir alles und da könnt ihr Gonzo sehen und euch bewerben und uns natürlich weiter folgen.
Genau.
Auf Instagram und Facebook.
Ja, und wir wissen jetzt, wo wir in Paris hinfahren. Dieses Viertel.
Das
neunte Viertel in Paris.
Arrondissement.
Ja. Neuf? Neunte.
Croissant, Käffchen, Arms, Entrecote.
Zack.
Ich fahre mal los. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Au revoir.
Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.